Martin, you going to shut down the beaches on your own authority?
Well, what other authority do I need?
Now, technically, you need a civic ordinance or a resolution by a board of selectmen.
That's just going by the book. We're really a little anxious that you're rushing into something serious here. It's your first summer, you know.
What does that mean?
I'm only trying to say that Amity is a summer town. We need summer dollars.
We need summer dollars. Und genau aus diesem Grund kommt jetzt die Podcast-Folge raus, weil ich brauche summer dollars. Wobei ich jetzt merke, ich verdiene ja gar nicht mit diesem Podcast, sondern ich lege ja noch drauf. Ist ja egal. Auf jeden Fall war das ein kleiner Teaser gewesen, das Zitat auf das, was ich noch erwartet in dieser Folge. Es ist ein Zitat aus einem Film, der das Jahr 50 wird. Passt doch perfekt in den Sommer rein, würde ich meinen. Eben der mit We Need Summer Dollars und so weiter und so fort. Und darum auch gut für das super fantastische Sommerloch Potpourri zu eröffnen. Und darum herzlich willkommen, liebe Filmsündis. Lang ist es her seit der letzten, sage jetzt mal, neuen Folge. Die letzte neue Folge war Nackte Kanone, Anfang Juni, mit Marc Bachmann zusammen. Hat extrem Spass gemacht, die Folge aufzunehmen. Und ich hoffe, es hat auch Spass gemacht, sie zu hören. Dann habe ich dann den Mad Max Podcast vom letzten Jahr noch einmal aufgeladen. Der Grund war ganz einfach. Die Qualität von diesem Podcast letztes Jahr war so himmelig und beschissen, dass ich ihn nochmal technisch ein bisschen aufbrezelt habe. Und jetzt dünkt es mir, tönt er doch ganz passabel, findet ihr nicht an. Ja, und warum habe ich eigentlich nicht eine neue Folge aufgenommen jetzt seit Anfang Juni? Es ist einfach sonst verdammt viel gelaufen. Es war Barbarie, das wunderbare Alternativfestival in Biel. Vielleicht kennt ihr das ja. Ich habe hier, glaube ich, auch schon darüber geredet. Ein wunderbares Jahr war, also beziehungsweise eine wunderbare Ausgabe dieses Jahr war. Ist jetzt zwar für eine Zeit meine letzte Barbarie, die ich mitgeholfen habe. Auch so richtig intensiv im Hintergrund. Und es war so wunderschön, mit dieser Barbarie quasi so einen Schlussstrich zu setzen. Es gibt ja so Abgänge, die man manchmal macht, weil es einem wirklich nur anscheisst, alles läuft schief und man ist echt froh, wenn man kann gehen. Das ist jetzt dieses Jahr wirklich nicht so gewesen. Es hat wirklich fast alles reibungslos funktioniert. Auch aus meiner Sicht, das war wunderschön gewesen. Meine absolute Lieblingsband, ja, ich habe es gesagt, liebe Mutter, absolute Lieblingsband, Death by Chocolate, habe ich sogar irgendwie nach Jahren lang probieren geschafft, dass sie das Jahr spielen und sie haben so richtig abgeräumt. Sie haben den Platz gefüllt und ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt bei diesem Auftritt. Aber um das soll es jetzt eigentlich nicht gehen. Auf jeden Fall wisst ihr, es ist sehr viel passiert jetzt in dieser Zeit. Ich habe selber noch ein Konzert gehabt, eine Geburi. Und irgendwie habe ich das Bedürfnis bis jetzt nicht so gehabt, einen neuen Podcast aufzunehmen über Filme. Man muss sagen, bis jetzt. Weil jetzt habe ich wieder huren Bock. Und jetzt gibt es darum auch die neue Folge, die ihr jetzt geniessen könnt. Es wird ein bisschen ein Mischmasch aus verschiedenen Sachen, die in den letzten knapp zwei Monaten sind passiert. Und was ich gesehen habe, ich bin nämlich trotzdem, dass viel gelaufen ist, auch ein paar Mal im Kino gewesen. Und nachher zählt sechs Mal sogar. Und daneben habe ich sonst noch ein bisschen Sachen geschaut und Sachen verfolgt. Und darum gibt es so einen kleinen Rundumschlag von den letzten knapp zwei Monaten. Aber so wie ich die Zahlen anschaue, welche Folgen von den Filmsünder gut performen, würde man sagen, dann sind die Rundumschläge, die kommen immer recht gut an. Und darum finde ich, kann man sich das, glaube ich, mal geben. Und jetzt mal fertig mit dem Blablabla. Ich würde sagen, jetzt legen wir los, oder? Oh, nein, jetzt kommt noch etwas ins Ding. Es gibt natürlich wieder Kapitelmarken, also wo ihr schauen könnt, was für Filme und sonstige Sachen ich bespreche. Und auch wo es Spoiler gibt. Also ich probiere möglichst nicht zu viel zu verraten bei den Sachen, die ich gesehen habe, weil noch alles relativ neu ist, in Anführungszeichen. Aber es gibt insbesondere zwei, die auch im Titel von dieser Folge vorkommen oder der Titel von dieser Folge auch ein bisschen anspielt auf die Filme. Über die möchte ich gerne mit Spoiler reden, weil das irgendwie anders nicht geht, aus meiner Sicht. Aber eben, dann könnt ihr einfach bei den Kapitelmarken könnt ihr es überspringen, falls ihr das nicht hören wollt. Und sonst geniesst es einfach. Und wie der Super Mario würde sagen, let's go!
Camera speed.
Sound production, take one.
Action! You asked how it works to be with someone in this business. This is how. You each know what you know and you know what you'll do and you never discuss certain things again. watch her, I assume she watches me. I would do anything for you.
Would you?
Yes.
Also falls ihr das jetzt erkannt habt, dann seid ihr wirklich krass. Weil der Film war, glaube ich, nicht so bei vielen auf dem Radar gewesen. Bei mir ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Mein Bär hat mir den empfohlen. Es geht um eine verzwickte Spionagegeschichte, irrige und wirrige Intrigen in den eigenen Rängen. So kompliziert war die ganze Geschichte gewesen, dass ich irgendwann selber nicht mehr ganz rauskomme. Mitspielen tun der Michael Fassbender, Cate Blanchett, der Reggae Gene Page, Naomi Harris und auch der Pierce Brosnan. Regie geführt hat der Steven Soderbergh, kennt man als Regisseur von den Oceans-Filmen, Oceans 11, Oceans 12 und Oceans 13, Traffic, Aaron Brockovich, Magic Mike oder Logan Lucky. Ich rede von Black Bag. Ja. Was soll ich zu diesem Film sagen? Aber ich habe es schon ein bisschen angetönt. Irgendwann bin ich da selber nicht mehr so ganz draus gekommen, weil es eine recht verzwickte, aber gleich mit viel Humor angereicherte Spionagegeschichte ist. Ein grandioses Ensemble spielt damit. Ich habe es vorhin aufgezählt. Ihr könnt euch ja vorstellen, die harmonieren perfekt miteinander. Es ist eine wahre Freude, diesen Schauspielenden auf der Leinwand zuzuschauen. Die Geschichte ist extrem spannend. Wie ich schon gesagt habe, ein bisschen wirr. Ich muss sicher noch mindestens ein zweites Mal schauen, bis ich dann wirklich steige, um was es genau geht, beziehungsweise wie der am Schluss überhaupt auskommt, wer da genau eigentlich im Hintergrund seine Finger im Spiel hat. Und bevor ihr das Gefühl habt, das könnte vielleicht ein bisschen abschreckend wirken, wenn man nicht genau draus kommt. Bei anderen Filmen hat man vielleicht abgehängt, wenn man plötzlich merkt, jetzt steigt man nicht mehr. Aber bei diesem Film eben nicht, weil am Schluss kommst gleich irgendwie draus, was genau ist gelaufen. Nur verstehst du nicht ganz, wie es gelaufen ist. Das ist irgendwie bei mir so ein bisschen unklar gewesen. Aber eben, auch wenn man nicht genau draus kommt, kann man den Film durchaus geniessen, eben wegen den Gründen, die ich schon aufgezählt habe. Darum würde ich den Film eigentlich allen empfehlen, die so ein gewisses Herz haben für Spionagegeschichten. Muss man auch nicht unbedingt im Kino sehen haben. Ich glaube, der läuft mittlerweile auch gar nicht mehr. Den kann man gut mal daheim nachholen, wenn er irgendwie auf einen Streamingdienst kommt oder so. Einfach noch so ein bisschen vorausgeschickt. Es sind so Spionagegeschichten abseits von den grossen Action-Kracher à la Bond, Bourne oder Mission Impossible. Ja, wenn ihr zum Beispiel den französischen Spionagefilm Agent Secret mit dem Vincent Cassel und der Monica Bellucci hat gut gefunden, oder der Schneider von Panama mit Pierce Brosnan und Geoffrey Rush, Tinker Tailor Soldier Spy mit dem Gary Oldman oder Bridge of Spies von Steven Spielberg mit dem Tom Hanks, dann kann ich euch den Film empfehlen. Aber es ist eher ein bisschen zurückhaltender. Es ist wirklich eher so ein bisschen auf die Spionagesache und weniger auf die Action trimmt. Was aber noch dazu kommt bei dem Film, was vielleicht jetzt bei denen, die ich aufgezählt habe, nicht unbedingt der Fall ist, hat noch relativ viel Humor drin. Und wenn ihr das alles zusammen in Kombination gerne geniessen wollt, dann seid ihr, glaube ich, richtig unterwegs mit dem Film. Eine Wertung kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich abgeben. Also, wie ihr schon gehört habt, ja, extrem viel Spass gehabt an diesem Film. Aber eben, wenn ich dann gecheckt habe, wie es genau zu was geführt hat, dann kann ich dann vielleicht wirklich eine Wertung abgeben. So, ich glaube, ist alles gesagt für diesen Film. Darum machen wir weiter mit dem nächsten.
To stop the assassin, you must become the assassin. You will always be weaker. You will always be smaller. You want to win? Improvise. Adapt. Cheat.
Wenn ich vorhin gesagt habe, Black Bag ist jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas für Action-Aficionados, dann ist Ballerina das pure Gegenteil von Black Bag. Da geht es einfach nur um Action und wie sie inszeniert ist. Ballerina ist jetzt der Titel, den ich brauche für den Film, obwohl eigentlich der Name gar nicht am Anfang steht, weil was vorne dran steht, zeigt eigentlich schon, um was es hier geht. Der ganze Titel lautet nämlich «From the World of John Wick». Doppelpunkt Ballerina. Also John Wick 1 bis 4, vielleicht sagt mich das etwas. Mittlerweile hat es das ganze Universum noch rundherum gegeben, um die vier Filme, wo man John Wick Auftragskiller war. Früher mal, im ersten Film wird sie Hung umgebracht und darum rächt er sich näher an denen, die der Hung umgebracht haben. Und das kommt dann auch wieder zurück in seinen Auftragskiller-Modus rein. Und das zieht sich dann über ganze vier Filme. Eine Serie hat es auch schon gegeben. Continental, das ist das Hotel oder die Hotelkette, wo die Auftragskiller residieren, wenn sie irgendwo unterwegs sind. Und jetzt kommt eben noch der fünfte Film, der im Kino ist gekommen. Ballerina. Und wenn man ganz gemein möchte sein, dann ist das eigentlich nur ein Action-Vehikel für Ana de Armas. Wobei ich hier muss sagen, nur ein Action-Vehikel. Endlich bekommt sie das über, was sie verdient hat. Eine super liebenswürdige Figur hat sie gespielt gehabt bei Knives Out, bei dem Whodunit-Krimi mit Daniel Craig von Rian Johnson inszeniert. Und der Daniel Craig und Ana de Armas haben sich dort so gut verstanden, dass der Daniel Craig für den letzten James Bond mitgenommen hat, No Time to Die, wo sie eine kubanische Agentin spielt, was notabene auch die beste Sequenz ist vom ganzen Film. Und dann habe ich schon gedacht, gebe doch dieser Frau endlich eine Hauptrolle im nächsten Film. Und das hat jetzt ein Moment gedauert und jetzt, in diesem Film, kann sie endlich zeigen, was sie drauf hat. Und nicht nur das. Sie ist nicht einfach so die unverwundbare Actionheldin, die alle zu Boden meint. Nein, sie kommt da extrem an die Kasse, dass es zum Teil wirklich wehtut beim Zuschauen. In typischer John Wick-Manier natürlich alles völlig übertrieben, aber immerhin wunderbar umgesetzt. Also das ist nicht so ein Schnittgewitter, wo man merkt, aha, die Schauspieler haben das Zeug nicht selber gemacht, darum schneiden wir mal weg, wenn es ein bisschen zur Sache geht. Nein, da wird einfach draufgekommen mit der Kamera. Und man sieht auch, dass Ana de Armas wahrscheinlich ein verdammt hure intensiv Herztraining hat müssen über sich ergehen, dass sie überhaupt fähig ist, die Rolle zu spielen. Und das merkt man einfach in jeder Sekunde von diesem Film. Als ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, nein, der Film, den tue ich mir, glaube ich, nicht an. Das kann ja nur in die Hose gehen. Beim zweiten Trailer habe ich, glaube ich, gesehen, im Kino, glaube ich, wo ich in der letzten Mission Impossible bin, schaue, ist der gelaufen. Und dann habe ich gewusst, ich muss Ballerina unbedingt schauen. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Es ist eine über zweistündige Achterbahnfahrt, die beste John Wick-Manier. Also wenn ihr die Filme alle gerne gehabt habt, dann könnt ihr mit Ballerina sicher auch sehr viel anfangen. Eben auch durch den Charme von Ana de Armas. Die hat Charisma, die Frau. Sie dreht den Film und sie ist definitiv geboren für eine Hauptrolle. Also eben, ich meine, sie hat sie ja schon vorher gehabt. Sie hat ja Marilyn Monroe hat sie auch schon gespielt, wo ich ehrlich gesagt nicht gesehen habe, weil der Film ziemlich verrissen ist worden und weil ich auch ein grosser Marilyn Monroe-Fan bin und Ana de Armas-Fan, habe ich gefunden, ich verzichte jetzt auf den Film, damit irgendwie nichts kaputt gemacht wird. Aber eben hier, als Actionheldin absolut überzeugend. Und auf eine Art und Weise auch viel besser der Film, als er eigentlich hätte dürfen sein. Ähnlich wie letztes Jahr Beverly Hills Cop 4, Axel F., wo ich dann auch bei der Sündi Awards-Sendung ganzes Jahr habe ich an erst Platz gesetzt, die Kategorie, besser gewesen, als er eigentlich hätte dürfen sein. Könnte es gut sein, dass Ballerina das Jahr zu Rennen macht, weil eigentlich ist es zum Scheitern verurteilt gewesen, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Absolut sehenswert, der Film. Und ich habe jetzt über Ana de Armas geschwärmt, weil die den Film so dreht. Da muss man auf die anderen Darstellenden, die dabei sind, eigentlich gar nicht mehr gross eingehen, obwohl der Cast von Darstellenden wirklich sehr namhaft ist. Ich meine, der Gabriel Byrne dabei, der Angelica Houston, der Ian McShane, der Norman Reedus. Oder, natürlich, Achtung, jetzt kommt der kleine Spoiler, falls ihr das noch nicht mitbekommt und den Trailer noch nicht habt gesehen, weil dort wird es schon verraten. The one and only John Wick. Also der Keanu Reeves kommt auch vor bei Ballerina. Also Fazit, ihr habt es vielleicht schon ein bisschen rauslösen. Ein cooler Film, vielleicht gegen Schluss ein bisschen zu lang, da zerfasert er mir ein bisschen. Aber es ist wirklich ein cooler Film, geile Bilder, coole Choreos. Und, was man hier auch noch muss erwähnen, geiler Soundtrack. Joel J. Richard und Tyler Bates, die liefern auch ab. Also das ist so ein Soundtrack, den kann man sich dann gut noch so im Nachhinein auf seine Playlist knallen, so für ein bisschen Sport zu machen, passt der perfekt rein. So, viel Lobhudeleien für Ballerina. Mal schauen, ob der nächste auch so abgefeiert wird von mir.
We just survived the worst security breach in history.
The cavalry's coming.
So keep calm and carry on.
Hey, fellas, how's it going?
Yep. We're about to get our asses kicked.
Man, read the room.
A lot of people want you dead.
My mission is to deliver you to the most secure location on this continent.
Hey, where's your backup?
There is no backup.
Heads of State heisst das Werk, erschienen auf Amazon Prime. Also es ist eine Amazon-Produktion, die direkt auf dem Streaming-Dienst erschienen ist. Und das ist von mir aus gesehen ein bisschen das Gegenteil von Ballerina gewesen, weil bei Ballerina ich ja zuerst so ein bisschen skeptisch war, kann das funktionieren, kommt das gut? Habe ich bei Head of State wirklich so gedacht, als ich den ersten Trailer gesehen habe, boah, das könnte wirklich etwas werden. Um was geht's? Der Idris Elba und der John Cena spielen jeweils das Oberhaupt von Großbritannien bzw. den USA. Also der Idris Elba ist der britische Premier und der John Cena ist der Präsident von den USA. Und der Ansatz, der ist eigentlich witzig. Also der Idris Elba spielt den mutigen ex-britischen Soldat. Das ist eher so ein Macher, der auch Dreck gefressen hat. Und er aus dem Grund Premier wird von Großbritannien. Und im Gegenzug haben wir John Cena, quasi die Blaupause vom Schwarzenegger. Ein Filmstar, der durch seine Popularität nicht zum US-Präsident gewählt wird. Aber eigentlich kann er nicht viel. Also alles das, was er in den Filmen gemacht hat. Das war eigentlich nur so der gleiche Tour, logischerweise. Oder er war ja Schauspieler. Also, ich habe da so ein bisschen Parallelen zum Ronald Reagan irgendwie festgestellt, oder? Ein berühmter Schauspieler, der so ein bisschen zu Amerika ausstrahlt und man dann wählt als US-Präsident, damit er einfach so als Fassade so vor diesem Land kann stehen, einfach so für die amerikanische Kraft und den amerikanischen Stolz irgendwie zu repräsentieren. Habe ich irgendwie noch witzig gefunden. Gerade jetzt in der Zeit, wo man ja mit Staatsoberhäupter so ein bisschen seine Probleme hat, wo da nicht nur auf die USA anspielen, sondern einfach so ein bisschen allgemein, wenn man so ein bisschen die Welt raus schaut. Und vielleicht braucht es das jetzt so ein bisschen so einen Film, wo die Staatsoberhäupter so ein bisschen glorifiziert. Und wie man sich das denken kann, oder? Die beiden, der britische Premier und der US-Präsident, die können sich überhaupt nicht schmücken. Der Elba findet der Cena eine Witzfigur, eigentlich auch zu Recht, oder? Weil der Elba hat quasi wirklich Action erlebt. Im Krieg war er, gewesen, hat gekämpft und alles und sich so aufgeschafft an die Spitze der Regierung. Und der John Cena hat es einfach nur durch das geschafft, dass er halt einfach gut und dass er einfach Social Media tauglich ist und weiss, wie er sich muss vermarkten muss. Trotzdem sind sie dann zusammen unterwegs, vor allem weil sich der Cena natürlich mehr Popularität verspricht aus dem Ganzen. Lässt der Idris Elba, also der britische Premier, ein in die Air Force One, da sind dann zusammen auf England fliegen, irgendwo unterwegs, werden sie dann abgeschossen. Ein Attentat, weil sie landen dann irgendwo im belarussischen Gebiet und überleben das Ganze natürlich, dürfen aber nicht zugeben, dass sie noch leben, beziehungsweise niemandem sagen, dass sie überlebt haben, weil das Ganze ja eine Intrige könnte sein, die aus der eigenen Reihe passiert ist, das Attentat. Und dann müssen sie sich zurückkämpfen, so durch die belarussische Landschaft, dass sie dann aufklären können, wer die beiden eigentlich wollen, ums Eck bringen. Und das hat weniger gut funktioniert, als ich mir das erhofft habe. Also, es hat ein paar witzige Sachen drin. Auch vor allem einfach die John Cena, der halt einfach weiss, wie Selbstironie funktioniert. Das hat er ja schon ein paar Mal bewiesen in der letzten Zeit. Auch vor allem in dieser grandiosen Serie Peacemaker. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Und Rieder selber, weil ich bierernst der britische Premier spielt mit dieser knallharten Vergangenheit. Aber gleich auch noch so mit dem Augenzwinker unterwegs ist. Und die beiden, die funktionieren einfach wunderbar zusammen. Was die für eine Chemie haben, obwohl sie ja eigentlich zwei spielen, die sich zuerst nicht schmecken mögen. Aber durch das gibt es dann so eine richtig coole Buddy-Cop, obwohl sie ja keine Cops sind, aber Buddy-President-Chemie, die einfach wirklich super ist von A bis Z. Gut, dass die beiden gut zusammen funktionieren, das haben sie ja schon beim Film «The Suicide Squad» von James Gunn 2021 bewiesen. Und hier bringen sie es einfach nochmal unter Beweis, weil jetzt die zwei, die tragen den Film viel mehr anders, gibt es eigentlich gar nicht. Und darum funktioniert am Schluss der auch noch einigermaßen, obwohl er von mir aus gesehen leider nicht ganz so gut ist, wie er hätte können sein. Es gibt zwei super Szenen, wo man sich auch gut im Nachhinein noch mal so ein bisschen auf YouTube kann anschauen kann. Die erste ist ein Kampf in einem belarussischen Dorf mit so Halbstarken. Der ist wirklich grandios. Auch so mit Slapstick wird dort gearbeitet. Also wirklich herrlich köstlich. Müsst ihr euch mal reinziehen, wenn ihr Gelegenheit dazu habt. Und dann gibt es noch eine Autoverfolgungsjagd, die ebenfalls extrem gut gemacht ist. Gut, da sieht man so ein bisschen Computereffekte zum Teil. Aber rein so vom Aufbau her, wie es erzählt ist und was dort alles passiert, finde ich es wirklich sehr gelungen. Der Rest, der ist ein bisschen mau, aber ja, man stellt gleich nicht ab, eben würde John Cena und Idris Elba so gut zusammen funktionieren. Also am Schluss muss ich sagen, Heads of State hätte viel mehr können sein, aber das, was man daraus gemacht hat, reicht noch für einen unterhaltsamen, ich würde sagen, so Kater-Sonntag-Nachmittagsfilm, der Spass macht, Hirn ausschalten und ja, wo man einfach so ein bisschen berisseln kann. Es ist auch nicht schlimm, wenn man zwischendurch schnell ein bisschen einschläft. Also von dem her, den könnte ich so ziemlich allen empfehlen, für das man den mal schauen kann. Was beim nächsten vielleicht nicht der Fall ist.
At this moment, rescue workers are laboring to recover and identify the remains of Zsa Zsa Korda. International businessman, maverick in the fields of armaments and aviation, among the richest men in Europe. This was Korda's sixth recorded airplane crash. He is survived by 10 children, 9 boys, 1 nun, his daughter Liesl.
I've appointed you sole heir to my estate, which you may come into sooner rather than later.
Why? It's been 6 years since our last meeting.
I have my reasons.
Which are what?
My reasons? I'm not saying. I'm saying I'm not saying.
The Phoenician Scheme. Wieder einer von diesen unsäglichen Wes Anderson ausgeburten. Und ich kann nicht sagen, an was das liegt, aber irgendwie verleiden wir dem seine Filme nie. Also ich meine eben, es ist so typisch wie Gang oder die berühmte Puppenhaus-Optik, die er echt schon seit 30 Jahren pflegt. Dann die abgelöschten Darstellenden, die echt nur Emotionen zeigen, wenn sie spielen. Und ich weiss auch nicht warum, aber ich habe es einfach gern und Wes Anderson lünchert mich dafür, aber gehört einfach definitiv zu meinen Lieblingsregisseuren. Für Filme wie Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, dann, der Stop-Motion-Film Isle of Dogs, The French Dispatch, gut, der letzte zum Beispiel, den habe ich nicht gesehen, Asteroid City, weil der, glaube ich, wirklich nicht so gut soll sein. Da habe ich dann so gefunden, jetzt wollte ich mir das nicht antun, mit Wes Anderson vermiesen. Und The Phoenician Scheme ist wieder einer von denen, wo ich muss sagen, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt in diesen 2 Stunden im Kino. Also gut, dauert nicht mal 2 Stunden, aber immer ein Schmunzeln auf dem Gring, zwischendurch wirklich recht laut rauslachen, was natürlich da auch wieder sehr viel ausmacht, sind die wunderbaren Darstellenden, die hier dabei sind. Auch noch voran Benicio del Toro, der hier die Hauptrolle hat. Der spielt so einen reichen Geschäftsmann, so einen Zwielichtigen, der mit Tricks zu seinem Geld gekommen ist. Dann haben wir die Mia Threapleton, die habe ich vorher noch nicht kennt gehabt. Das ist die Tochter von Kate Winslet. Auch eine wunderbare Schauspielerin. Bin mal gespannt, die mal zu sehen. Also, sie hat, glaube ich, so schon anders gespielt. Die habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Aber ich bin auch mal gespannt, sie zu sehen, wenn sie noch ein bisschen mehr Mimik darf zulassen. Dann der Michael Cera. Von dem bin ich sowieso Fan. Der ist, glaube ich, so ein ähnliches Baujahr wie ich. So Ende 80er Jahre auf die Welt gekommen und hat schon in etlichen Filmen mitgespielt. Eben Scott Pilgrim zum Beispiel versus The World. Dort hat er die Hauptrolle gehabt. Er hat auch bei Arrested Development hat er den Sohn gespielt vom, von der Hauptfigur. Und ja, den sieht man einfach immer wieder gerne. Superbad natürlich. Darf man hier auch nicht unerwähnt lassen. Dann haben wir ein wunderbares Duo, wo ich niemals gedacht hätte, dass die zwei so gut funktionieren. Wobei, ja, der eine von denen, der schätze ich ja extrem als Schauspieler. Mit dem anderen habe ich so ein bisschen meine Mühe. Und die zwei zusammen in diesem Film haben einfach wunderbar funktioniert. Da habe ich wirklich laut rauslachen. Und es geht um Tom Hanks und um Bryan Cranston. Tom Hanks muss man nicht gross vorstellen. Forrest Gump und so weiter und so fort. Bryan Cranston, der Hal aus Malcolm mittendrin oder auch der Walter White in Breaking Bad. Die spielen zwei auch so reiche Unternehmer. Und das ist so lustig, da müssen sie dann mit dem Benicio del Toro, seine Figur, Zsa Zsa Korda heisst er im Film, ein Basketballduell müssen sie veranstalten. Das ist wirklich köstlich. Da gehst du wirklich die Scheisse ab, also auch ich. Und wenn man auch noch muss erwähnen, so nebenbei, der kommt zwar eher gegen Schluss, also falls ihr nicht wissen wollt, gut, er steht ja sowieso am Anfang schon drin, dass er vorkommt, darum sage ich es einfach. Benedict Cumberbatch spielt der Schwager von Benicio del Toro, seine Figur, und da gibt es so eine geile Szene am Schluss, wie sich die zwei irgendwie das Leben schwer machen, viel mehr verraten, das ist einfach köstlich. Die ganze Geschichte ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter aufgezogen, als sie eigentlich sein müsste, weil Benicio del Toro, seine Figur, die muss irgendwie ein Gap
stopfen, also eine finanzielle Gap. Und durch das wendet er seinen berühmt-berüchtigten Trick an, wo er, glaube ich, schon zu seinem Geld gekommen ist und probiert andere Unternehmende irgendwie um den Finger zu wickeln, damit sie die Gap dann finanziell füllen. Aber eigentlich ist das alles egal. Im Endeffekt geht es nur darum, dass man irgendwie die Handlung vorantreiben kann. Man muss gar nicht rauskommen, was eigentlich die Dramahandlung ist, weil der Rest, der rundum passiert, wie das so in Wes Anderson-Filmen halt einfach so ist, ist extrem unterhaltsam. Und der Wes Anderson präsentiert sich hier in seiner besten Form. Macht wunderbare Bilder, wo man sich am liebsten einfach so würde als Poster ausdrucken und an die Wand kleben. Also praktisch in jeder Szene gibt es irgendwie so ein Bild. Und was mich einfach immer so erstaunt, beziehungsweise die Frage, die mich beschäftigt, ist so, wie kommt der eigentlich immer noch zu Geld, dass er seine Filme finanzieren kann? Weil der Wes Anderson ist schon längstens kein Garant mehr für viel Geld einzuspielen. Ich meine, es ist quasi eher das Gegenteil. Er ist ein Garant für das Defizit. Aber vielleicht steckt ja da die tiefgründigere Botschaft von der Phoenician Scheme irgendwo drin. Ist nämlich auch einer, also der Unternehmer, der trotzdem, dass er irgendwie finanziell nur Gruben liefert, ja, gleich irgendwie gegen durchkommt und zu dem kommt, was er eigentlich will. Oder zumindest zu einem gewissen Teil das bekommt, was er eigentlich gerne will. Und vielleicht ist das beim Wes Anderson so ähnlich, dass er zwar, man weiss, er liefert finanziell gesehen nur Gruben, aber irgendwie schafft es gleich, alle um den Finger zu wickeln. Und man muss auch sagen, von mir aus gesehen auch zu Recht, ich meine, was er jetzt mit der Phoenician Scheme abgeliefert hat, funktioniert von mir aus gesehen von A bis Z. Apropos, bekommen, was man will, habe ich letzte Woche leider nicht.
There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution. Without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws.
Und auf den Film habe ich schon angespielt, am Anfang mit dem Intro. Es geht um «Der weiße Hai», Jaws im Original, wo das Jahr 50-jährig wird. Und zu diesem wunderbaren Jubiläum hat es natürlich auch etliche Veranstaltungen gegeben, wo der Film wieder gezeigt wird. Ich habe den Film auch schon ein paar Mal gesehen, muss ich jetzt sagen, auch mehr, als ich möchte zugeben. Ich glaube, das erste Mal mit 12 habe ich den ausgelernt von einer Schulkollegin von mir, noch auf Video dann, also so auf einem niedrigen Fernseher gesehen, noch Röhrenfernseher hat es dann noch gegeben, dort habe ich ihn geschaut und der hat mich dann schon fortgeblasen, der Film. Und dann später natürlich etliche Mal wieder gesehen. Den von dem habe ich übersprungen, habe ich nie gesehen. Ich habe ihn dafür dann mal irgendwann auf HD habe ich mir besorgt, digital, wo leider echt die neue deutsche Synchro drauf ist. Sie hat den Film irgendwann neu synchronisiert. Gut, was man hier noch muss sagen, eben, die das nicht mehr kennen, Videokassette, ist natürlich klar gewesen, ist das meiste immer auf Deutsch gewesen, oder? Und darum bin ich mit der deutschen Synchro warm geworden am Anfang, weil ich so etliche Mal den Film so in dieser Version habe gesehen. Und dann ist irgendwann gefunden, sie müssen jetzt eine neue Synchro machen. Und die ist einfach grottenschlecht. Und der, den ich digital gekauft habe, leider nur die neue deutsche Synchro. Dann habe ich 2022 Jaws im Kino das erste Mal gesehen und das nicht nur im Kino, sondern sogar IMAX, also auf der Riesenleinwand. Das war ein Erlebnis. Mit Bär ist dann noch dabei. Das hat wirklich Spass gemacht und dann haben sie noch auf Deutsch gezeigt und die haben schon Angst gehabt, oh nein, jetzt nehmen sie die neue Synchro, aber nein. Trotzdem, dass es ein kommerzielles Kino war, haben sie ihnen ihre erste Synchronfassung gezeigt, also in der, wo ich quasi mit dem Film gross wurde, ja, Führungszeichen. Oh, das war eine richtige Wohltat. Den Film mal auf der grossen Leinwand mit dem Sound zu sehen, boah, also ist im Fall auch extrem laut gewesen. Also zum Teil so laut, dass man sich hätte überlegen können, ob man gescheiter Oropax in die Ohren tut. Aber wirklich ein wunderbares Erlebnis, das auch in die Top 5 von meinen Kinoerlebnissen reinfliessen würde. Ja, lieber Vater, und du bist dabei gewesen. Und jetzt wäre eigentlich das nächste Highlight angestanden. Aber wie gesagt, der Weiße Hai wird dieses Jahr zum 50. Geburtstag immer wieder neu aufgeführt, in diversen Kinos. Ich habe gedacht, eben, im Kino haben wir ihn schon gesehen, vor allem wenn man ihn schon mal auf IMAX-Leinwand gesehen hat. Ja gut, dann hat man echt das ultimative Kinoerlebnis schon gehabt. Aber was natürlich da noch eine Steigerung dazu gegeben hat, wäre die Chance, der Weiße Hai im Open-Air-Kino zu sehen. Und da bin ich fündig geworden, dank dem Podcast CineSwiss. Liebe Grüße gehen raus. Die haben mit dem Kino Odeon in Bruck im Kanton Aargau haben sie organisiert das Jazz dort im Open-Air-Kino quasi als Abschluss vom Open-Air-Sommer einmal bei ihnen gezeigt wird. Und ich habe gefunden, yes, das ist doch super, dann gehe ich dort her, hat sich auch noch gut ergeben, es war Sonntagabend, am Montag nicht müssen arbeiten, weil ich das Wochenende habe gearbeitet. Dann habe ich gefunden, ja super, dann gehe ich auf Bruck, ziehe mir den Film rein und habe dann auch noch zu Bruck übernachtet, was ich nicht unbedingt kann empfehlen kann, weil Bruck ist jetzt nicht so eine Augenweide, hat es mir gedacht, gut, vielleicht tue ich jetzt der Stadt oder dem Kaff Unrecht. Ich war auch nur kurz da gewesen, und eigentlich nur der Weg vom Bahnhof bis zum Hotel und bis zum Kino eigentlich gesehen. Das hat sich auch so in einem Perimeter von ein paar Kilometern hat sich das bewegt. Die Altstadt könnte vielleicht noch schön sein. Ich weiß nicht. Gibt es da Brucker unter euch, wo ein Herz haben für das Kaff, wo ich sagen kann, was sich lohnt, dort zu schauen? Vielleicht würde ich dann nochmal dorthin gehen, aber sonst zieht mich eigentlich nicht mehr viel dorthin. Lange Rede, kurzer Sinn, und Bruck soll es ja nicht gehen. Das Kino Odeon ist wirklich ein super schöner Ort. Die haben einen wunderbaren Garten, wo sie alles schön aufgebaut mit Liegestuhl, die Leinwand und so. Und es ist wirklich so in der Häuserfassade innen, so in einem Innenhof. Und dann haben sie noch eine Bar nebendran. Und wirklich extrem herzig. Das einzige Problem war, kaum bin ich aus dem Zug gestiegen. Das war, glaube ich, irgendwie 5 Uhr am Nachmittag, 5 Uhr bis 6 Uhr, 6 Uhr, so dort rum. Hat es, oh Gott, jämmerlich auf Schiffen. Und dann hat man natürlich die Open-Air-Vorstellung müssen abblasen, beziehungsweise man hat den Film gegen ihn verlagert ins wunderschöne Odeon-Kino. Muss man auch sagen, das ist wirklich ein schönes Kino, das sie dort haben. Aber eben, so kleine Wermutstropfen hat es halt gleich irgendwie, weil ich halt die Chance gerne auf der Open-Air-Leinwand gesehen hatte. Ist cool gewesen. Ich habe noch zwei getroffen, übrigens zwei Jungspunden, die den Film noch nicht gesehen haben. Der eine hat sogar einen Filmpodcast seit kurzem. Heisst Frame für Frame. Könnt ihr gerne mal auschecken. Genau, ich habe den Link noch in die Show Notes.
Quelle dazu findest du in den Show Notes.
Also, es ist nur der eine, der diesen Podcast mitmacht. Der andere war ein Kollege. Ich glaube, die geht zusammen mit Schuhe zu Bruck. Und, hat den Film wirklich noch nicht gesehen. Und es war wirklich lustig. Ich habe noch mit einem Gerät bevor wir den Film gesehen haben. Und dann habe ich gefunden, hey, säckelt ihr nicht davon, wenn der Film fertig ist? Ich möchte gerne noch wissen, wie es für euch war. Ich meine, der Film ist aus 1975. Und so zwei, die Jahrgang, was hat der Trend? Der Jahrgang 98 und der andere 02. Ob das noch funktioniert, ob der noch packt und so. Lustigerweise, sie sind in einem Kino selber neben mir gehockt. Und ich, natürlich mit meiner schwachen Blase, muss sagen, ich habe auch noch ein paar Bier gehabt. Ich habe zweimal aufs WC müssen während dem Film. Die zwei haben auch, glaube ich, das eine oder andere Getränk konsumiert gehabt vor dem Film. Sie sind kein einziges Mal aufgestanden, weil sie den Film von A bis Z haben geniessen. Und das, liebe Leute, ist echt doch ein Zeichen, wenn zwei Junge mit Jahrgang 98 und 02 einen Film aus dem 1975 immer noch so spannend finden und können feiern. Das ist, glaube ich, einfach das Zeichen dafür, dass der Weiße Hai einfach ein absolutes Meisterwerk ist, zeitlos, wo immer noch funktioniert. Und das kann ich unterschreiben. Ich habe ihn jetzt auch zum 100.000. Mal gesehen, aber er hat immer noch nichts von seiner Faszination verloren, obwohl man muss sagen, gegen Schluss, ja, jetzt mittlerweile, wenn ich ihn das erste Mal gesehen habe, ist mir das noch nicht so aufgefallen. Dann habe ich daheim wirklich auch noch gruselig gefunden, als ich ihn gesehen habe. Mittlerweile sieht man halt schon recht gut, dass es an Trappen ist, aber sei dahingestellt, scheiß drauf, ein genialer Film. Und von mir aus gesehen immer noch der Film, warum Steven Spielberg bei mir nie einen schlechten Ruf wird bekommen, obwohl ich ihn als Regisseur, sorry, wenn ich das jetzt so sage, manchmal ein bisschen überbewertet finde, aber einfach, wenn ich der Weiße Hai sehe, dann kann ich einfach wieder nachvollziehen und dann finde ich einfach alle Lorbeeren, die er bekommt, einfach auch immer noch begründet. Und darum, falls ihr der Weiße Hai noch nicht gesehen habt, nehmt das als Gelegenheit, 50 Jahre Jubiläum jetzt, Schaut ihn einfach. Gott vertelli. Und jetzt kommen wir zu diesen Filmen, zu diesen zwei, die im Titel schon darauf angespielt wird und wo viele von euch wahrscheinlich auch darauf gelangt haben, dass sie darüber reden. Seid ihr bereit?
Are you being serious right now?
Yeah.
You'd let me interview you as Superman.
Sure.
Ready?
Let's do it, Cronkite.
Superman.
Miss Lane.
Recently, you've come under a lot of fire for what some might...
It's a lot.
Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. That's funny.
My actions? I stopped a war.
Maybe.
Not maybe. I did.
In effect, you illegally entered a country.
This is how you're going to be?
I'm not the one being interviewed, Superman. Did you consult with the president?
No.
You seemingly acting as a representative of the United States.
I wasn't representing anybody except for me.
Around
and doing good.
I would question myself in the same situation and consider the consequences.
People were going to die.
Der Fakt, dass ich glaube, es noch nie ein Wort über den Superheld habe verloren, sollte auch schon zeigen, wie ich zu ihm stehe. Im Gegensatz zum Batman, der mir ja sehr viel bedeutet, der Spider-Man, den ich vor allem durch Sam Raimi-Film Anfang 2000er extrem gerne gewonnen habe. Der Superman ist mir immer ziemlich am Arsch vorbeigegangen. Und darum habe ich auch gedacht, Superman 2025, muss ich mir den Film überhaupt im Kino gehen tun? Muss ich den überhaupt schauen? Es hat mich eigentlich so null interessiert, rein vom Titel her. Aber wenn man natürlich weiss, wer dahinter steckt, hinter dem Film, wer dort die Regie geführt hat, der James Gunn. Die den Podcast schon ein bisschen regelmässiger hören, die wissen, James Gunn, Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad hat Rock gemacht. Der James Gunn ist einfach ein Garant für gute Superheldengeschichten. Und dort sind die Helden meistens nicht so die Übermenschen. Also sie sind zwar schon, sie haben viele Fähigkeiten und so, können sich so durchmauschen, aber er hat es immer geschafft, die absurdesten Charaktere auf eine liebevolle Art und Weise darzustellen, dass man irgendwie mit einem mitfiebert und zum Teil vielleicht sogar ein Tränchen wegdrückt. Und der James Gunn war der Grund, warum ich diesen Film schaue. Jetzt fragt ihr mich vielleicht, ja, der James Gunn, der war ja früher bei Marvel gewesen, viele haben die Geschichte vielleicht mitbekommen. Da hat es so eine Situation gegeben, vor ein paar Jahren, wo alte Tweets vorgekommen sind, wo der James Gunn recht derbe Witze gemacht hat. Es ist, glaube ich, auch um sexuellen Missbrauch gegangen und weiss ich was, aber auch so im humoristischen Stil. Irgendjemand hat das ausgepackt und gegen ihn verwendet. Und Disney, wo ja Marvel dazu gehört, hat der James Gunn dann geschossen, dann gefunden, mit dem wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Der James Gunn ist natürlich aus allen Wolken gefallen, aber DC, das andere grosse Comic-Unternehmen, wo eben der Batman, Superman und so dazu gehört, die haben sich natürlich die Hände gerieben und gefunden, hey, James Gunn, komm zu uns, mach den Suicide Squad. Und der James Gunn hat den Suicide Squad gemacht 2021 und der Marvel hat dann gefunden, oh nein, wir müssen jetzt den gleich wieder haben und er ist wieder rehabilitiert und weiss ich was. Und darum hat er dann noch den dritten Guardians dürfen machen. Aber was ziemlich schnell, kurz darauf abend, klar ist worden, dass man den James Gunn nach dem Prinzip, wo er den Suicide Squad aufgezogen hat, hat man eben wollen, dass er das neue DC-Filmuniversum aufbaut. Weil das ja mit dem letzten Versuch ziemlich in die Hose ist gegangen, angefangen mit Man of Steel 2013, da ist so ein bisschen mit gemischten Gefühl aufgenommen worden, nicht so schlecht, es gibt ganz viele Fans von dem Film, also quasi die Superman-Geschichte neu aufgerollt, nachdem das man ja 1978 mit dem Christopher Reeve Superman-Geschichte schon mal erzählt hat, hat man sie eben mit dem Henry Cavill dann 2013 neu aufgerollt. Dann hat man aber im Film drauf schon den Batman eingeführt und Wonder Woman und weiss ich nicht was. Also man hat einfach ums Verrecken das Gleiche machen wie bei Marvel, wo ja mehrere Filme ihres grossen Avengers haben aufgezogen und bei DC hat man alles echt so ein im Schnelldurchlauf machen. Man hat auch nicht so genau gewusst, wie es stimmungsmässig so soll laufen. Man of Steel und Batman wie Superman, wie er heisst, jetzt nicht Versus, sondern wie Superman, warum auch immer. Die zwei sind noch relativ düster gewesen, hat man gemerkt, das kommt scheinbar nicht so gut an. Obwohl sie nicht gemerkt haben, dass es wegen der Story war, dass es nicht so gut ist angekommen, haben sie das Gefühl, man muss da ein bisschen mehr Humor drin pfeffern. Und da ist dann der unsägliche Justice League dabei rausgekommen und so. Und auf jeden Fall einfach ein Desaster von A bis Z. Darum hat man auch gefunden, wir beerdigen, dass DC-Universum, was offiziell eigentlich ja gar nie geht. Und probiert es neu aufzulegen. Und dann hat man eben James Gunn ins Boot geholt und mit Superman wird jetzt quasi das neue DCU, also das DC-Universum, lanciert. Und da fängt jetzt das Problem an. Der Film ist ja verrissen worden von ganz vielen YouTubern, selbsternannten Filmkritikern und so, die finden, der Film, der ist völlig in die Hose gegangen, er ist überladen, der Humor zieht nicht und man wüsste nicht genau, was man genau möchte. Und James Gunn kann den Superman nicht erzählen, bla 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 bla. Das mag ja alles stimmen. Ich bin jetzt auch nicht der grösste Fan von diesem Film. Ich finde ihn solid und der Charme von James Gunn kommt auch in diesem Film sehr gut rüber. Aber alle finden so ein bisschen, der Start jetzt ins neue Universum von DC ist einfach überhaupt nicht gelungen. Und ich bin auch so ein bisschen zwiespältig aus dem Kino, habe ja auch noch mit Leuten darüber geredet und so gesagt, ja, ich weiss ehrlich gesagt nicht genau, was ich von diesem Film so halten soll. Aber er war mir ein bisschen zu überladen gewesen, ein bisschen zu albern, aber gleich eben auf die James Gunn-typische Art und Weise charmant. Und ich habe mich dann auch gefragt, liegt es echt vielleicht daran, dass der Superman halt nicht so einen Charakter hat, der am James Gunn einfach liegt, den irgendwie gut überzubringen? Weil der Superman ist ja der Saubermann, oder? Und bei seinen anderen Figuren, Guardians of the Galaxy, Suicide Squad, der hat immer so ein bisschen Randfiguren, eine Aussenseiter irgendwie ins Zentrum gerückt, wo er irgendwie charmant darstellen konnte. Beim Superman hat es mir gedacht, ist mir das nicht so gelungen, obwohl er es probiert hat, auch so die innere Zerrissenheit noch so ein bisschen darzustellen, wobei eben, er ist eigentlich am Schluss ist gleich eigentlich der Pfadfinder, den man ja kennt und auch der Grund, warum sie den Superman immer sehr langweilig gefunden hat, weil er einfach von mir aus gesehen zu wenig unterschiedliche Facetten zeigt, weil er einfach wirklich nur der gute Mensch ist, oder eben Mensch ist er ja nicht, kommt ja aus, er ist ja eigentlich ein Alien, kommt auf der aber ist ja eigentlich der Inbegriff von Patriot, der einfach quasi alles macht für Mütterli und Vaterland. Und dann habe ich mich dann noch so ein bisschen informiert, was eigentlich so andere denken davon, so Filmkritiker, die ich zwischendurch mal schaue auf YouTube oder so. Und die haben den Film alle nicht gut gefunden. Und ich habe mich an dem Zeitpunkt habe ich mich noch nicht mehr entscheiden, finde ich jetzt gut oder nicht. Ich bin wirklich nicht sicher, was ich von diesem Film so halte, bis nach wie vor nicht. Wobei ich jetzt muss sagen, ich tendiere eher so in die positive Richtung. Aber der Witz ist, es liegt nicht unbedingt am Superman-Film selber, sondern an dem Rundum, was schon passiert ist. Weil alle sagen jetzt, Superman ist jetzt der Start von dem neuen DC-Universum. Stimmt eben einfach nicht. Schaut nochmal The Suicide Squad, wo der James Gunn 2021 die Regie gemacht hat. Der ist zwar dann so ein bisschen aus dem Nichts rausgekommen, aber wenn man den jetzt rückwirkend nochmal schaut, mit dem Arm im Hinterkopf, sieht man eigentlich schon, wie das ganze Universum schon dort aufgebaut wird. Das ist unglaublich. Und Suicide Squad, ich muss es zugeben, habe ich dann zumal auch so ein bisschen halbherzig aufgefasst. Also eben, The Suicide Squad, wir reden von dem und nicht von Suicide Squad aus dem 16. Das war ja wirklich eine Grube gewesen, über den reden wir gar nicht mehr. Nein, es geht wirklich um The Suicide Squad aus diesem Jahrzehnt. Ich habe den aufgewertet. Ich habe letzten Sonntag nochmal geschaut. Und von irgendwie 3 Sternen habe ich ihn jetzt auf 4,5 aufgekieft. Eben mit dem Ganzen im Hinterkopf, wo man merkt, der James Gunn hat irgendwie schon im Hinterkopf schon die Idee gehabt, das alles aufzubauen. Beziehungsweise vielleicht hat er ja auch schon das Okay gehabt im Hintergrund, dass er das alles machen kann. Das weiss ich eben nicht so genau, was da hinterdurch alles abgelaufen ist. Aber auf jeden Fall merkt man dort schon, hey, eigentlich hat alles mit dem Suicide Squad angefangen. Ein Hinweis gibt's ja noch drauf, ne, im Abspann, wo man sieht, dass der Peacemaker, also die Figur von John Cena, überlebt hat. Und so Regierungshandlanger dann sagen, oh nein, jetzt müssen wir mit dem zusammenarbeiten. Ist ja schon ein bisschen in den Weg geleitet worden, dass es dann noch eine Serie hätte müssen geben. Die hat es ja gegeben, Peacemaker. Erste Staffel grandios, wo wieder James Gunn sein Handwerk perfekt zur Geltung kommt. Ich meine, der Peacemaker, hat er den mal gesehen? Geht den mal googlen, wie der aussieht. Das ist doch absoluter Schwachsinn. Ich meine, der hat eine WC-Schüssel auf seinem Kopf. Sieht der mal so aus. Das wird übrigens so angespielt im Film. Dass man diese Figur und alle rundum so kann gestalten, dass man mit denen mitfiebert und wirklich von A bis Z die ganze Staffel durchschauen. Das ist einfach auch wieder ein Verdienst von James Gunn. Und er kommt noch dazu, dass man im Suicide Squad schon eine Figur gehabt hat, wo man nur mal kurz gesehen hat. Weasel heisst der. Also das ist echt so ein durchgeknalltes Wieseli, natürlich, ja. Also so halb Wiesel, halb Mensch irgendwie. Wird ja aber am Anfang vermeintlich abgemurkst, überlebt er aber. Und das sieht man auch erst am Schluss, dass der überlebt hat. Und der hat es wiederum nicht geschafft, in eine Trickfilmserie, die ebenfalls von James Gunn ist geschrieben wurde. Creature Commandos. Und die habe ich, bevor ich Suicide Squad nochmal geschaut, habe ich diese Serie noch geschaut. Die ist im 24. ist die rausgekommen. Die kann man auch auf YouTube schauen übrigens. Genau in den Show Notes, wenn es euch interessiert.
Quelle dazu findest du in den Show Notes.
Und ich bin auch so ein bisschen skeptisch. Trickfilme, gut, die ich aus der Kindheit irgendwie noch kenne, die schaue ich gerne die mal wieder. Aber so mit Neuen habe ich so ein bisschen meine Probleme. Aber das war der absolute Wahnsinn gewesen. Creature Commandos ist quasi Suicide Squad, also irgend so Outlaws, die die Regierung zusammensammelt und sie dann auf eine Mission schickt. Also sie müssen dann quasi im Namen der Regierung irgendwelche Missionen lösen. Das war ja bei Suicide Squad so gewesen. Und bei Creature Commandos ist es nochmal etwas anderes, weil dann sammeln sie irgendwelche Monster zusammen, die dann für die Regierung müssen Aufträge lösen. Und bei diesen Monstern ist zum Beispiel Frankenstein seine Braut dabei. Wir haben eben das Weasel, den ich schon gesagt habe, Roboter, der G.I. Robot, die absolute Herzfigur von diesem Film. Das ist ein Roboter, den sie vor dem Zweiten Weltkrieg haben konstruiert und programmiert wurde, einfach mit den Alliierten zusammen möglichst viele Nazis zu töten. Und der Roboter hat natürlich irgendwie überlebt. Oder? Logischerweise mögen Maschinen auch länger überstehen als wir Menschen. Und der wird dann auch in das Team hineingeschmissen, das Creature Commando. Und das Geld an dem ist halt natürlich, dass er einfach darauf programmiert ist, vor allem Nazis dort, und das ist auch sein einziges Ziel.
It is a beautiful evening, isn't it?
I do not enjoy landscapes devoid of dead Nazis, Miss Nina.
Oh.
Can Miss Nina and G.I. Robot be killing Nazis soon? Miss Waller promised it would be soon. It's been oh so long since G.I. Robot has sent Nazis back to hell where they belong.
I think it will be soon.
G.I. Robot would like to kill Nazis with you. Would you like to kill Nazis with G.I. Robot?
If I killed Nazis with anyone, it would certainly be you, G.I. Robot.
Oh, my. G.I. Robot has been waiting for a friend to kill Nazis with for 74 years, 23 days and 52 minutes.
Es ist so absurd. Also, ein Roboter, der einfach nur darauf programmiert ist und darauf trimmt, Nazis zu töten. Ein Stück Metall, wo auf alles auf noch gezeichnet ist. Also, man ist nicht mal eine reale Verfilmung. Und gleich fiebert man mit dieser Figur mit und sie wird zum Sympathieträger. Und bevor sie ihn verleidet, schafft James Gunn so einen guten Kniff, dass sie ihn eben nicht verleidet. Vielmehr wollte ich nicht verraten, falls ihr die Serie noch schauen wollt. Und auch der Rest von dieser Figur ist wirklich so liebevoll. Es sind so absurde Gestalten. Ich habe ja gesagt, Frankensteins Braut, G.I. Robot, Weasel. Weasel gegen Schluss von dieser Staffel wird auch noch Background-Geschichte erzählt, wo man wirklich mit dem Viech mitfiebert, wo in Suicide Squad so als absurder Freak eingeführt wird, wo man wirklich so das Gefühl hat, ja, das ist jetzt einfach noch so ein bisschen komödiantischer Einschub, dass man jetzt den noch drin hat. Aber nein, sogar bei dem schaffen sie es in der Trickfilmserie, dass man quasi ein Tränchen muss wegdrücken, wenn man die Hintergrundgeschichte von dieser Figur erfährt. Und das ist echt etwas, was James Gunn liegt. Und das alles hat dazu geführt, eben, dass jetzt Creature Commandos Serie habe gesehen, plus den Suicide Squad nochmal geschaut, dass mir jetzt im Nachhinein der Superman-Film irgendwie positiver in Erinnerung ist, als er für sich gesehen auch sollte. Und das finde ich eigentlich auch eine krasse Leistung, dass der James Gunn das irgendwie schafft, dass das Universum, das er jetzt da kreiert, das jetzt so ein bisschen am Gedeihen ist, trotzdem, dass es vielleicht nicht ohne seine Fehler ist, aber einfach einem irgendwie packt und man gespannt kann sein, was da noch alles passiert. Ich meine, jetzt kommen Spoiler, oder? Es sind schon ganz viele Sachen angekündigt. Supergirl zum Beispiel, also Cousine vom Superman, bekommt einen eigenen Film. Achtung, Spoiler, am Schluss sieht man sie ja noch. Sie ist ja das Frauchen vom Hund vom Superman, vom Krypto. Dann haben wir Clayface, gibt es einen Film. Also das ist der Batman-Bösewicht Clayface, der ja so quasi so ein Schlammmonster ist, der Gestalten wandeln kann. Kommt übrigens bei Creature Commandos auch mal kurz vor. Dann haben wir schon andere Sachen, die angekündigt sind. Zum Beispiel Batman, The Brave and the Bold. Wo man auch sehr gespannt darauf sein kann, wie das funktioniert, parallel zu The Batman, der ja immer noch am Laufen ist, von Matt Reeves. Da haben ja die Lo und ich, also meine Schwä und ich, schon mal darüber geredet, über den Film. Und das läuft ja immer noch. Das soll ja noch zwei Fortsetzungen geben. The Batman 2, der ist im Moment so ein bisschen in der Mache. Ich glaube, das Drehbuch ist mittlerweile fertig, aber das ist auch so ein bisschen Running Gag langsam, dass der Film einfach nicht vorwärts kommt. Und parallel dazu, der Batman-Film, den Matt Reeves hat gemacht, plus die Fortsetzungen, die noch kommen, funktioniert eigen, also quasi in einem anderen Universum, ähnlich wie so die Joker-Filme. Und parallel dazu läuft eben das DC-Universum. Und jetzt bin ich eben gespannt, wenn der Batman 2 rauskommt, plus James Gunn's Brave and the Bold, ob das parallel zueinander funktioniert, ob das die Leute können trennen voneinander oder ob das irgendwie zu viel verlangt ist. Ich meine, in den Comics funktioniert das ja schon immer so, oder du kannst ja die Storyline kannst reinziehen, die in eine völlig andere Richtung geht als die auf der anderen Seite und so. Da laufen ja ganz viele Parallelhandlungen unabhängig voneinander irgendwo und das probieren sie jetzt irgendwie in das Filmuniversum zu übertragen und ich bin gespannt, ob das dann wirklich funktioniert. Ob das Filmpublikum das mal prestiert oder ob das dann too much wird. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt und ich möchte hier nochmal sagen, ich bin sehr zuversichtlich, was James Gunn in die Richtung angeht. Auch wenn wir jetzt den Superman per se nicht so wahnsinnig, das hat mich jetzt nicht vom Stuhl gehauen, aber eben rundum, wie er das Ganze aufgebaut hat, von mir aus gesehen, eben schon mit Suicide Squad, wo schon klar war, in welche Richtung es gehen könnte, wie liebevoll er mit diesen Charakteren umgeht und was er bis jetzt schon alles hat geschafft, da bin ich wirklich sehr gespannt. Und ich würde euch sagen, was viele andere auch schon gesagt haben, hey, in Gunn I trust. Etwas, was ich beim anderen Comic-Universum nicht mehr sagen konnte, seit einem Zeitchen, der jetzt schon ein bisschen gehört, meine Marvel-Müdigkeit. Ich habe es ein paar Mal betont, ich glaube, es beim Spider-Man-Podcast, den ich mit Tracy aufgenommen habe, dann beim Ant-Man-Podcast, den ich mit Tracy aufgenommen habe, und dann beim Guardians of the Galaxy-Podcast, den ich mit Tracy und mit mir Schwelo aufgenommen habe, dass ich aus dem Marvel-Universum langsam so ein bisschen draus bin. Wenn ihr wissen wollt, was bei dem Marvel-Universum alles passiert ist bis dahin, dann hört euch die Folge, ich möchte das nicht mehr alles nochmal erklären. Auf jeden Fall sind wir mittlerweile, glaube ich, in der sechsten Phase angekommen. Es ist alles in Phasen aufgeteilt. Da hat es ja noch ein paar Kinofilme gegeben. Seit Avengers Endgame habe ich keinen mehr im Kino gesehen, muss ich jetzt hier sagen. Und glaube ich auch gar keine Filme ganz gesehen. Und all die Serien, die es noch gegeben hat, habe ich auch nie gesehen. Aber bei diesem Film habe ich jetzt gefunden, den muss ich schauen, halt einfach auch, weil ich sehr Fan bin von dieser Figurenkonstellation, mal abgesehen von dem ganzen Marvel Cinematic Universe. Ich habe die Filme in den 2000ern nicht ganz so schlecht gefunden. Den in den 2010ern habe ich zwar nicht gesehen und der allererste, den sie ja mal irgendwie in den 90er Jahren hat gedreht, einfach für die Rechte zu behalten, den habe ich auch nicht gesehen. Aber auf jeden Fall habe ich von den Trickfilmen so etwas mitbekommen, wo, glaube ich, seit den 80er, 90er gelaufen ist. Und ich habe einfach ein Herz für die Figuren. Plus hat mich einfach auch der Cast, also die Darsteller, die sie dafür engagiert haben, einfach von A bis Z überzeugt. Und darum habe ich einfach ins Kino rennen.
Famous around the world, please welcome the Fantastic Four.
No.
What time is it, Ben?
No, Johnny.
Say it!
I don't wanna!
Say it!
Und wahrscheinlich finde ich diesen Film ein bisschen besser, als er es verdient hat, je nachdem. Ich weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall habe ich den auf 4DX gesehen. Das habe ich hier schon mal besprochen, als ich Titanic bin schauen, auf 4DX. Das ist, wenn die Sitze rumwackeln im Zug von dem, was passiert auf der Leinwand, plus es spritzt noch Wasser, es kommt Rauch raus, es wird warm und es tut so aus dem Sitz raus, zum Teil so massagestuhlmässig so in den Rücken reindrücken, je nachdem, was passiert. Und so habe ich eben Fantastic Four, bin ich mir reingezogen, weil ich gewusst habe, sonst weiß ich nicht, ob mir der Film extrem gut gefällt. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich den Film eigentlich sehr unterhaltsam gefunden habe. Also, entgegen allen Erwartungen muss ich sagen, Fantastic Four ist ein cooler Film. Eben, die ganze Marvel-Müdigkeit, die ich hatte, von dem ganzen Marvel Cinematic Universe vorher, die ist irgendwie ein bisschen verflogen. Liegt vielleicht auch daran, dass der Film auch ein bisschen für sich steht, wenn man mal davon abgesehen, was dem Schluss passiert. Aber da möchte ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Und halt das, was man schon im Trailer irgendwie so erahnen konnte, die vier Leute, die Fantastic Four spielen, die passen einfach perfekt zueinander. Ich hätte nie gedacht, dass Pedro Pascal und Vanessa Kirby so eine gute Chemie haben. Apropos Vanessa Kirby, die habe ich bis jetzt eh nie so überzeugend gefunden, muss ich ehrlich sagen. Die habe ich kennt aus den Mission Impossible Filmen, aus den letzten, plus Hobbs und Shaw, also die Fast and Furious Ausgeburt mit dem Jason Statham und dem Dwayne The Rock Johnson, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Und dort hat sie mir gedacht, sie ist immer so ein bisschen flach. Bei diesem Film, auch dort kann sie nicht, weiss nicht wie brillieren, aber irgendwie kommt sie als Sue Storm recht überzeugend über. Und eben, wie gesagt, mit dem Pedro Pascal zusammen funktioniert sie wunderbar. Und auch die anderen beiden, Joseph Quinn, wo der Johnny Storm spielt, der Brütsch vor Sue Storm, der kommt endlich mal etwas zu tun. Aber eben, ihr habt es vorhin gehört, es hat schon etliche Fantastic Four-Verfilmungen gegeben. In den 2000er vom Tim Story sind die gewesen, eben, die ich gar nicht so schlecht gefunden habe. Aber jetzt so retrospektiv gesehen, ist es halt doch ein bisschen Trash gewesen, dann zumal. Aber dort ist ja der Johnny mehr so ein bisschen der dubbelig Frauen auf Reise gewesen, nebendran, weil ich nicht so viel drauf hatte. Und hier kommt er wirklich auch mal etwas zu tun über. Das Gleiche gilt für Ben Grimm, für The Thing. Und der sieht auch wirklich geil aus. Man hat in den Trailer so ein bisschen müssen leer schlucken, wo man sieht, wie das Design aussieht, weil es halt noch nicht so ausgereift ist. Aber im Film selber, denkt es mir, sieht es wirklich gut aus. Also Computereffekte in diesem Film sind wirklich super gemacht, im Gegensatz zum Beispiel zu Ant-Man, wo wirklich katastrophal ausgesehen hat. Gut, ich muss jetzt hier noch sagen, eben, wie gesagt, ich habe einen 4DX gesehen, das heisst, es ist nicht nur umgeruckelt worden, ich habe noch 3D-Brillen angehabt und vielleicht hat das auch noch dazu gewirkt, dass man nicht so genau sieht, wie die Computereffekte effektiv aussehen. Aber für mich hat es wirklich gut funktioniert und es war wirklich ein so unterhaltsamer Film gewesen. Mal wieder einer, der unter 2 Stunden geht und es passiert extrem viel. Gut, er ist zum Teil auch ein bisschen plump. Das, was ich vorhin schon angesprochen habe bei Heads of State, dass man auch mittlerweile so ein bisschen den Positivismus ein bisschen braucht, weil die Welt im Moment so scheiße aussieht, ist das bei Fantastic Four auch ein bisschen so, oder so ein bisschen die glorifizierenden Helden, die irgendwie Hoffnung machen, dass dir alles wieder gut kommt, und dann steht eben Vanessa Kirby, also Sue Storm, nennst du mal vor alle her und hat so eine bedeutungsschwangere Rede, von wegen, dass alle doch zusammengehören und doch die Welt irgendwie als Brüder und Schwestern sind und bla bla bla, und dann reissen alle mit und die ganze Welt ist dann irgendwie vereint und findet, wir müssen jetzt zusammen gegen die übermächtige außerirdische Macht kämpfen und bla 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 bla, wo ich mir so gedacht habe, ja, das ist jetzt schon gerade ein bisschen naiv, wenn man so schaut, was sonst so in der Welt abgeht. Und ich würde mich fragen, wenn jetzt wirklich so etwas passieren würde, würde unsere Welt so zusammenwachsen, dass wir alle zusammen gegen das kämpfen könnten. Aber egal. Und dann hat es sonst noch so Situationen gegeben, wo ich jetzt nicht näher möchte darauf eingehen, weil das spoilertechnisch nicht möglich ist. Ich sage nur, mit einer Schwangeren ins Weltall fliegen, nachdem dass man schon alles auf der Erde irgendwie probiert hat, damit das noch nicht geborene Kind, wenn es geboren wird, ja nicht irgendwie einen Unfall baut oder so. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Darum sage ich, Fantastic Four First Steps wird ja auch in der YouTube-Bubble, also von der Filmkritiker-Serie, in den Himmel aufgelobt. Und dort muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Im Gegenzug, die gleichen, die Superman so haben abgestraft, die finden jetzt Fantastic Four hure geil. Was ich nicht ganz verstehe, Leute, Also, ist es weil man von Superman so viel hat erwartet, weil es James Gunn ist und Fantastic Four, weil es Marvel ist und die so viel Gruben haben abgeliefert, der letzte? Das geht für mich nicht so ganz auf. Gut, ich muss sagen, vielleicht ist es bei mir auch ein bisschen so, ich war auch eher enttäuscht von Superman, weil ich höhere Erwartungen hatte. Fantastic Four bin ich positiv überrascht gewesen, vielleicht auch, weil ich fast keine Erwartungen hatte, plus natürlich eben das 4DX-Erlebnis. Aber so unterschiedlich sind die zwei Filme eigentlich nicht von der Tonalität her. Also, ich habe so ähnlich gewichtet oder ähnlich bewertet. Von mir aus gesehen passen die gut zusammen. Bei Marvel weiss ich einfach leider, dass es wahrscheinlich wieder in eine Richtung geht, wo der am Schluss nicht so wahnsinnig berauschend wird enden wahrscheinlich. Bei DC habe ich aber immer noch die Hoffnung, dass das gut wird rauskommen. Aber immerhin haben wir jetzt den Fantastic Four First Steps, habe ich super gefunden. Ist es ein Film, den ich nochmal schauen möchte? Wahrscheinlich nicht. Ich möchte doch den einfach so irgendwie sein, wie er ist. ein schönes Sommer-Blockbuster-4DX-Kinoerlebnis. Und liebe Grüße gehen raus an Flocken, mein lieber Kollege, noch von Radio Bern 1-Zeiten. Wir haben nämlich abgemacht, dass wir Ende des Jahres zusammen auch noch so einen 4DX-Film schauen. Und er ist ja notabene 10 Jahre jünger als ich. Und er hat geflucht über 4DX. Ich glaube, er ist Avatar, der letzte, schauen, The Way of Water. Und er hat es gehasst. Wirklich das Umruckeln und das Umblitzen und Wasser und weiss ich was alles. Und ich musste lachen. Der Jungspund findet das scheiße und ich, alter Sack, feiere das. Und immer noch, ich finde es immer noch hure geil. Das Blöde ist halt echt, dass man die Filme halt auch mit dem verbindet und sie viel geiler findet, als sie auch wären. Ich meine, Mac 2 zum Beispiel habe ich auch so gesehen. Und da habe ich auch in guter Erinnerung. Ich würde aber auch nie mehr irgendwie so schauen, weil ich genau weiss, dann löst er auch einfach ab, wenn man das sonst einfach auf dem Bildschirm schaut. Und so wird es auch mit Fantastic Four sein. Ich schaue den wahrscheinlich nicht mehr. Aber es war ein schönes Erlebnis, ich habe mich Fun gehabt und es hat mich gefreut, dass Marvel mich wieder mal hat, positiv können überraschen. So, an dieser Stelle könnte man jetzt eigentlich einen Schlussstrich machen. Könnte man. Das Problem ist einfach, dass vor kurzem etwas ist veröffentlicht wurde, das ich nicht unkommentiert lassen kann. Weil es geht um eine von meinen Lieblingsfilmfiguren, wo ich ja schon im Podcast mit meinem Bär zusammen habe erzählt, dass das das erste ist, wo ich mich filmisch daran erinnere, an diese Figur. Dann vielleicht in einer anderen Situation. Aber jetzt hat es von dieser Figur wieder etwas Neues gegeben. Nicht in dieser Form, wie man es vielleicht erwartet hat. Aber gleich hat mich das mehr berührt, als vielleicht hätte sollen.
Tell me, what do you do, James?
Lately, headhunting.
Die Durststrecke besteht jetzt schon seit 2021, wo das letzte Kinoabenteuer von dieser Figur stattgefunden hat, wo ich persönlich ja überhaupt nicht habe gefeiert. Die könnt es gerne nachhören. Es war notabene auch die erste Filmsünderfolge, die es gegeben hat. Zu James Bond 007 No Time to Die. Dann zumal hat mich der wunderbare Philipp Sommerhalter verstärkt und hat dazu beigetragen, dass die Podcast-Folge ein gelungener Auftakt war von den Filmsündern, sodass es mich dazu bewogen hat, noch weiterzumachen. Wie gesagt, seither ist rein so leinwandmässig nicht mehr viel passiert. Hinter den Kulissen ist natürlich viel passiert. Ich meine, Daniel Craig hat aufgehört als James Bond. Irgendwann hat man spekuliert, wer wird sein Nachfolger und so. Da haben ja noch die bekannten Produzenten gehabt, Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, wo da der Aaron Taylor Johnson zum Beispiel ins Feld hat gerufen, wo man lang gesagt hat, das wird der neue James Bond. Hier, Klammer auf, das hat man schon vorher gehabt. All die das Gefühl haben, er wird es dann garantiert. Garantiert ist hier nichts. Ich tue nicht ausschliessen, dass er irgendwann vielleicht gleich noch als Bond gecastet wird. Aber so sicher ist das im Fall nicht. Man hat zum Beispiel der Clive Owen hat man schon als Bond-Nachfolger von Daniel Craig gehandelt. Bevor der Daniel Craig ist James Bond wurde, hat man der Douglas Scott zum Beispiel schon als neuen James Bond gecastet und so. Also, es gibt immer einen, der schon mal so im Raum steht, was dann auch nicht wird. Pierce Brosnan war auch so ein Beispiel gewesen, in den 80er Jahren, wo er eben auch nicht konnte, weil er noch bei Remington Steel ist unter Vertrag war und dann Timothy Dalton wurde. Also jedes Mal, wenn ein neuer James Bond gesucht wird, gibt es so einen, der fix gesetzt ist, und sich dann herausstellt, dass es dann gleich nicht wird. Jetzt mal schauen, wie es dann jetzt hier rauskommt. Auf jeden Fall ist das noch so ein bisschen zu Barbara Broccoli und Michael G. Wilson Zeiten passiert. Michael G. Wilson hat sich dann irgendwann rausgenommen. Der ist ja mittlerweile über 80, glaube ich, wenn es mir recht ist. 83 sogar, und hat er irgendwann gefunden, so, jetzt bin ich zu alt für den Scheiß und hat sich daraus rausgezogen. Barbara Broccoli war dann noch so ein bisschen am Drücker gewesen. Was man aber auch weiss, ist, dass beim Filmstudio hinten dran, MGM ist ja dort hinten dran, und dort hat es ja finanziell schon länger nicht so gut ausgesehen. Ich glaube, das James Bond Franchise ist in den letzten 10 Jahren hin und her gereicht worden. Ist mal bei Sony gewesen, dann ist es bei 20th Century Fox gewesen, dann ist es bei Universal gewesen und so, und das hin und her gereicht worden und so. Und irgendwann hat sich ein grosser Unternehmer, Multimedia, und dann haben wir so ein bisschen Tankribbel gefunden. Ja, yeah, jetzt schnappe ich mir das. Und das war der Jeff Bezos. Mit Amazon hat er das Recht am James Bond Franchise gekauft. Und da war der Aufschrei riesig bei den Fans. Oh nein, James Bond wird so ein riesen, hure Geldmacher-Produkt, wo es nur noch darum geht, Stutz zu generieren. Es werden die ersten Spin-offs irgendwie produziert und Sachen werden gemacht, die man nicht sehen will. Und ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen zu denen gehört, die zuerst extrem skeptisch waren. Wir haben schon gesehen, was Amazon sonst so verbrochen hat. Ich schiele da richtig die Rings of Power. Sei mal dahingestellt. Gleich darauf aber ist dann die Meldung gekommen, dass Barbara Broccoli sich hat rauskaufen als Produzentin, was ja sehr spannend ist, weil sie hat ja quasi seit GoldenEye, oder vor GoldenEye natürlich schon, das gehütet wie ihre eigenen Augöpfel, zusammen mit ihrem Halbbrütsch oder ihrem Adoptivbrütsch Michael G. Wilson. Die haben wirklich die Finger drauf gehabt. Die haben geschaut, dass dort einfach nur das umgesetzt wird, was sie sagen. Sie haben auch nie irgendwie namhafte Regisseure genommen. Also namhaft schon, aber nicht Regisseure, die eine extrem krasse Handschrift haben. Also darum hat ja der Tarantino zum Beispiel Casino Royale nicht können machen 2006, wo eigentlich ja seine Idee war, was sie dann umgesetzt haben. Ein bisschen in einer anderen Form. Er hat ja vorgeschlagen, dass der Pierce Brosnan den Bond nochmal spielt. Aber die Idee, Casino Royale düsterer und so, wäre ja eigentlich seine Idee gewesen. Er hat das gerne inszeniert, aber sie haben ja ihn nicht genommen, weil sie gefunden haben, dem kann man zu wenig reinreden. Christopher Nolan ist auch so ein Beispiel, hat man auch nicht genommen, weil er jetzt eigene Handschrift hat und mit dem zu wenig reinreden kann. Und darum hat es mich noch ein bisschen erstaunt, dass Barbara Broccoli plötzlich gefunden hat, jetzt steigt sie aus. Hat wahrscheinlich noch so ein bisschen mit ein paar Batzeli zu tun gehabt. Ich nenne jetzt keine Zahlen, die ich gehört habe, weil das nicht bewiesen ist. Was man aber so ein bisschen gehört munkeln, ist, dass Amazon für das Ganze, also MGM zu kaufen, mit allen anderen Rechten, die dort noch dabei sind, zum Beispiel Pink Panther gehört, glaube ich, dort noch dazu und so, haben sie 8 Milliarden gezahlt. Stellt euch das mal vor. 8 Milliarden US-Dollar. Das ist mal so eine Zahl, wo man sich mal auf die Zunge muss lassen gehen. Und ganz viel Preisbeobachter und so, ich gefunden, das ist völlig überrissen und dass der grösste Teil von dem Geld einfach wirklich nur finanziert oder nur reingesteckt ist worden, damit man die Bondrechte bekommt. Weil das ist ein Franchise, das man kann melken kann. Das hat sich wahrscheinlich auch Amazon gedacht und hat darum eigentlich quasi Bond für 8 Milliarden gekauft. Und das, was sonst noch so dabei ist, einfach so einen Huckepack mitgenommen. Und eben, dann ist das Geschrei losgegangen, Amazon wollte dann irgendwelche Spin-offs machen, mit der Serie, mit der Moneypenny war, glaube ich, mal so angedenkt gewesen, und weiss ich was alles, aber ich bin dann irgendwann so ein bisschen skeptisch geworden, so von wegen, ist es wirklich so schlimm, dass Amazon jetzt da die Finger im Spiel hat? Weil, ihr habt es gehört, wenn ihr die erste Podcast-Folge von der Filmsünder gehört zu No Time To Die, ich bin ja nicht mehr so Fan gewesen, beziehungsweise eigentlich bin ich gar nie so richtig Fan gewesen vom Produzenten-Duo Barbara Broccoli und Michael G. Wilson. Warum? Weil es mir gedacht hat, sie wissen nicht, wo dass sie mit dieser Figur her müssen. Ich meine, mit GoldenEye haben sie einen super Start abgeliefert gehabt, dann zumal mit dem Pierce Brosnan. Aber schon dort ist es nicht zerfasert. Da hat man bei Tomorrow Never Dies auf die Action gesetzt, was nicht so gut ist gekommen. Bei The World Is Not Enough, man probiert noch wieder so ein bisschen mehr Drama vor Figur James Bond reinzubringen. Das ist, glaube ich, auf Initiative von Pierce Brosnan passiert. Aber sonst so, was nebendran gelaufen ist mit den Darstellern, also gerade auch vor allem Dennis Richards als Bond-Girl, die nicht funktioniert hat. Das war auch so ein bisschen ein komisches Flickwerk gewesen zwischen Sachen, die irgendwie nicht so ganz miteinander sind aufgegangen. Und über Day Another Day müssen wir gar nicht reden, oder? Das ist zwar spassig, irgendwie das anzuschauen, das Desaster, aber was ich auch überhaupt nicht hätte gewusst, was sie eigentlich wollen. Und Casino Royale, als vorhin gesagt, ist ja eigentlich im Prinzip nur die Stanko, weil sie die Idee von Tarantino stibitzt haben. Und das hat einen wunderbaren Start gegeben, einen geilen Film, also absolut einer von meinen Lieblings-Bond-Filmen. Das Blöde war nur, was machen wir dann? Ah ja, komm, wir machen eine Fortsetzung zu Casino Royale. Also dann, die ganze Geschichte ist eine wunderbare Geschichte, weil ich mit Casino Royale so schön abgeschlossen war, mit dem Bonds im Werdegang, wird No-No-Agent, verliebt sich, wird verarscht und am Schluss ist er dann der Bond, den er eigentlich muss sein, den wir kennen und lieben. Nein, wir führen es weiter bei Quantum of Solace, ein Schnittgewitter par excellence, wo man sich einfach an Bourne-Filmen orientiert hat, der für James Bond überhaupt nicht funktioniert. Ja, überhaupt nicht gut angekommen ist. Zack, machen wir einen Neustart mit Skyfall, wo auch wieder einigermaßen gut war, aber dort hat man auch wieder probiert, so ein bisschen die alten Elemente einzubauen, Goldfinger, so die Sachen, wo James Bond bekannt war, so ein bisschen als Notlösung. Wir wissen eigentlich nicht genau, was wir sollen. Komm, wir nehmen einfach das, was mal gut funktioniert hat und packen das jetzt halt zu dieser neuen Figur, die wir hier haben mit dem Daniel Craig. Hat gut passt, ist ein bisschen besser bewerteter Film, als er eigentlich verdient hat, aber er macht auf jeden Fall Spass. Ich schaue ihn auch immer wieder gerne, ist immer der zweitbeste Film mit dem Daniel Craig, James Bond Film. Aber nein, liebe Leute, geht es wirklich abwärts. Dort haben sie sich wirklich von mir aus gesehen ins Abseits manövriert. Alle guten Willen, die ich denen zwei gegenüber noch hatte, ist mit Spectre einfach kaputt gegangen. Was ist passiert? Man hat Recht wieder bekommen an dieser Organisation Spectre, wo ja verloren ist gegangen, weil man den Rechtsstreit hatte, weil bei Feuerball dann zumal das Drehbuch der Ian Fleming, der Autor von den James Bond Bücher, zusammen mit einem anderen geschrieben hat, wo der eben dort noch auf seine Rechte beharrt hat. Das hat dazu geführt, dass man den Blofeld und Spectre nicht mehr können brauchen in den Folgefilmen, also nach On Her Majesty's Secret Service, beziehungsweise, stimmt nicht ganz, Diamonds Are Forever. Man hat ja die immer wieder gerne zurückgeholt, die Organisation. Und hat es halt nicht können. Darum war man halt kreativ gewesen, hat andere Sachen gemacht in diesen 20, 30 Jahren, die dort dazwischen waren. Bei Casino Royale hat man ja auch so eine böse Organisation im Hintergrund, wo man den in Quantum of Solace als Quantum entpuppt hat. Also eine Organisation mit dem Namen Quantum. Und nach Skyfall hat man eben auch die Rechte zurückbekommen für Spectre und Blofeld. Und dann haben sich natürlich Barbara Broccoli und der Michael G. Wilson auch die Hände gerieben und gefunden, ja, jetzt haben wir ja etwas, wo wir den nächsten Film dran aufhängen können. Wir bringen einfach Spectre zurück, weil uns sonst nichts in den Sinn kommt. Und wir bauen es nicht einfach auf, wir kletten es einfach rein und tun so, als ob das schon immer da wäre. Rückwirkend war Spectre für alles verantwortlich gewesen und der Blofeld, also der Oberbösewicht, ist dann auf alles auf und James Bond, sie adoptiv brütsch. Bravo! Merci vielmal für den. Das übelste Redconning, was es gibt, das ist ja das, wenn man bei Filmen oder sonst Büchern, ist ja egal, einfach bei irgendwelchen Sachen rückwirkend geht erklären, dass das, was vorher passiert ist, eigentlich ganz anders war, als man eigentlich hat gedacht. In gewissen Fällen mag das gut funktionieren. Ich denke jetzt da zum Beispiel Halloween, dass sich Jamie Lee Curtis im zweiten Teil als die Schwester von Michael Myers entpuppt, habe ich jetzt nie als störend empfunden. Andere finden das nicht so cool. Ich habe gefunden, okay, das ist jetzt mal so ein Redconning, was von mir aus gesehen funktioniert hat. Spectre so gar nicht. Und darum ist das bei mir oder Hass-Bond-Film Nummer 1. Ich weiss, ich hatte da schon mit ganz vielen Leuten Streit gehabt, dass ich Moonraker besser finde und auch Die Another Day als Spectre. Aber Spectre hat für mich wirklich das Bond-Franchise, wie es mit Daniel Craig ist aufgebaut wurde, zu Boden geritten. Quantum of Solace habe ich ihm nachher verzeihen. Dort habe ich gefunden, der ist auch nicht ganz so schlecht, wie er beim ersten Mal schauen wirkt. Ich habe jetzt den noch ein paar Mal geschaut, auch im Zuge von meiner Bachelorarbeit, wo ich über Gewaltentwicklung in den Bond-Filmen Analyse gemacht. Dort habe ich den Film relativ viel müssen nochmal schauen und habe gemerkt, eigentlich ist der gar nicht so schlecht, obwohl es ihn nicht braucht, aber zumindest macht er nichts kaputt aus meiner Sicht. Ganz im Gegensatz zu Spectre. Und das Schlimme war ja, dass No Time to Die dann noch das gleiche Horn blasen hat und die ganze verfickte Kackgeschichte noch aufgegriffen hat und die Lea Seydoux, sie mag ja wirklich eine gute Schauspielerin sein, ich schätze sie sehr. Also gerade in zum Beispiel Mission Impossible Ghost Protocol, wo sie Bösewichtin spielt, grandios zum Beispiel. Aber als Bond-Girl, wo Eva Green als Vesper sollte ablösen und dass man sollte abkaufen, dass sich der Bond Haus über Kopf in die verliebt. Nein, sorry, leider nicht. Darum, ihr merkt, da ist sehr viel bei mir passiert, dass ich irgendwie so einen Groll habe entwickeln gegen Barbara Broccoli und Michael G. Wilson. Und mir hat es dann auch gedacht, nachdem das No Time to Die, der letzte Film mit dem Daniel Craig, der ja notabene James Bond getötet hat, was ich auch so gefunden habe, das passt eigentlich überhaupt nicht zu dieser Figur. Die, die den Überlebenswillen eigentlich so zelebriert und gegen aussen trägt, murksen wir einfach ab, Freitod, zack, tschüss und da ist es jetzt. Und jetzt mir gedacht, haben sie selber gar nicht so genau gewusst, was sie eigentlich machen mit dem Ganzen. Darum hat sich das auch so ein bisschen die Länge gezogen, oder? Und dann ist das Ganze passiert, was ich vorher erzählt habe, oder? Zuerst Michael G. Wilson ausgestiegen, dann Amazon, der übernommen hat. Und schlussendlich dann Barbara Broccoli, die ausgestiegen ist. Und darum finde ich das gar nicht so schlecht, dass Amazon das übernommen hat. Weil Amazon hat schon ein paar Lehrplätze bekommen. Eben ja vorhin angesprochen. Rings of Power, die nicht gut ist angekommen. Sonst andere Sachen, die sie vergeigert haben. Hingegen haben sie auch cooles Zeug gemacht, wie, ich würde sagen, die Reacher-Serie, die gut ankommt. Ist jetzt nicht so mein Fall. Einmal spätestens nach der zweiten Staffel habe ich dort müssen hören. Jack Ryan-Serie, die sie haben produziert, die ich finde, ist sehr sehenswert und cool geschrieben. Und jetzt wissen sie, sie haben eine von den wertvollsten Lizenzen in den Finger. Also, wenn man mal abgesehen von dem, was Marvel und Disney in den Finger haben, plus vielleicht noch Harry Potter recht und so, ist auch die wertvollste Lizenz, die man kann besitzen kann. Und dahinter natürlich auch ganz viele böse und hässige Fans, die permanent schauen, was da passiert wird. Jeder kleinste Hurenmucks, der gemacht wird, wird ja irgendwie auf Gold wagelegt. Und das wissen sie hundertprozentig, die Leute, die jetzt das Bond-Franchise neu auflegen müssen. Und die werden garantiert, werden sie sich kein Fehltritt leisten wollen. Und darum wird es sehr durchdacht sein, was da als nächstes kommt. Habe ich das Gefühl. Darum bin ich sehr optimistisch, was das angeht. Aber eigentlich ist es ja um etwas anderes gegangen. Ich spiele den noch mal ein.
James.
Lately, headhunting.
Ich glaube, so weit habe ich noch nie ausgeholt. Es ging eigentlich um das. Und auch, wo ich das Gefühl hatte, das ist der Trailer zum neuen James-Bond-Film. Nein, ist es nicht. Es ist der Trailer zum neuen James-Bond-Game, der, glaube ich, in der Entwicklung ist, seit oder sogar noch vor dem, dass No Time to Die 2021 ins Kino ist gekommen. 007 First Light. Also 007 Erstes Licht. Und das zeigt quasi den Werdegang von James Bond. Das, was Casino Royale so ein bisschen angespielt hat, wobei das von mir aus gesehen nicht so ganz umgesetzt worden ist, weil James Bond sein Weg zum No-No-Agent in wenigen Minuten eigentlich abzumörgelt ist worden im Vorspann. Also man muss zwei Leute umbringen und dann ist er ein No-No-Agent und dann ist das so. Wird das jetzt hier in diesem Spiel wirklich von A bis Z aufdröselt? Das fängt an mit seinen Eltern, die ja bei einem Kletterunfall ums Leben sind gekommen. Irgendwo in den Alpen. Und was jetzt das Spiel macht, der James Bond, ist scheinbar als Elfjähriger dabei gewesen. Was das für Rabeneltern sind, die einen Elfjährigen auf so eine hanebüchene Bergexpedition mitnehmen, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall haben sie sich wie müssen losschneiden, dass er überlebt. Das wird alles in diesem Trailer klar. Wird übrigens so ein bisschen die ganze Background-Story wird erzählt von M. Das ist, glaube ich, eine Frau mit indischem Hintergrund, wenn es mir so dünkt. Also ist natürlich animiert, aber so rein vom Optischen her habe ich das Gefühl, dass die indische Wurzeln hat. Und sie reden so über den James Bond, oder, wo er herkommt und was alles mit ihm passiert ist und dass er eben in Island irgendwie einen Auftrag nicht vergeigert hat, aber auch, glaube ich, ein bisschen haarsträubend über die Bühne gebracht hat, so dass er nur knapp überlebt hat und ihre, ich weiß gar nicht, was das ist, ich glaube, der Chef vom von irgendeiner Abteilung im Geheimdienst MI6 sagt so, ja nein, den können wir sicher nehmen und bla 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 bla. Beziehungsweise erzählt auf, ja, das ist alles schief gegangen, gib mir den Grund, warum wir das aufnehmen sollten. Und er sagt sie so, ja, ich habe das Gefühl, ich habe dir jetzt gerade alle aufgezählt. Weil der Bond ist eine Kugel ohne Ziel. Wir müssen ihm einfach eins geben. Bam, bam. Und das ist dort, wo man James Bond als das erste Mal sieht. Natürlich als junges Bond, 25-jährig soll er, glaube ich, in diesem Film. Gespielt wird spekuliert vom Patrick Gibson. Der hat dort den jungen Dexter gespielt, ist ein irischer Schauspieler. Und im Internet sind sich alle sicher, das muss der sein. Ja, die Stimme passt einigermaßen. Offiziell kommuniziert ist es noch nicht. Das kann Gründe haben, weil im Moment natürlich die Suche noch läuft nach einem Darsteller für Kino James Bond. Und dass sie vielleicht nicht wollen, dass man nicht Patrick Gibson zu fest mit dem James Bond assoziiert. Oder es kann natürlich auch einfach sein, dass der Patrick Gibson per se der neue James Bond wird. Das wäre ja meine Theorie. Wobei eben, dort ist die Frage, wie nahe das Amazon mit IO Interactive zusammenarbeiten. Das ist das Produktionsstudio, das das Game entwickelt. Dort weiss ich aber noch nicht so genau, wie eng die miteinander verknüpft sind. Ob das so ein bisschen parallel läuft und sich die ein bisschen probieren, gegenseitig nicht in den Weg zu kommen. Das macht jetzt noch Sinn. Aber vielleicht ist ja das alles ein abgekartetes Spiel im Hintergrund, dass man jetzt zuerst mal den Trailer für das Game rausgebracht hat und Patrick Gibson eigentlich schon gecastet ist als neuer James Bond. Ich glaube es zwar nicht, aber es fände ich irgendwie noch so witzig. Der hat das ja alles ein bisschen an Nase rumgeführt. Gut, auf jeden Fall erzählt das Spiel den Entstehung von James Bond, beziehungsweise wie er in MI6 geholt wird, so ein bisschen als Draufgänger oder der, der nicht so alle Regeln befolgt und so und mit seinem charmanten Lächeln, weiss ich was, ausgebildet wird zum MI6-Agent und wahrscheinlich auf seine erste Mission geschickt wird dann. Und was das Game scheinbar jetzt aus dem Trailer raus alles hat, ist echt die typischen James-Bond-Elemente, die wir alle brauchen. Es hat exotische Showplätze, es hat schöne Frauen, es hat die Schlagabtäusche eben mit der M, mit dem Q. Da sieht man, ist wieder ältere Herr. Moneypenny sieht man, glaube ich, auch noch, wo ein bisschen angelehnt ist an Naomi Harris, wo ja in der Daniel Craig James-Bond-Film Moneypenny gespielt hat. Und ja, die berühmte Szene, die jetzt zweimal eingespielt, wo er mit dem Aston Martin sich eine Verfolgungsjagd liefert. Und ich habe diesen Trailer ein bisschen mehr gesehen, als ich vielleicht hätte sollen. Das war wirklich genau so ein Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, was soll jetzt das? Ein neues James-Bond-Game. Ich habe von dem nicht so viel mitbekommen. Ich habe zwar so mal beiläufig mitbekommen, dass es ein neues Bond-Game soll geben, aber auch nicht so damit gerechnet, dass der etwas kommt. Und dann bin ich auf diesen Trailer gestossen und es hat mich fortgeblasen, wirklich. Warum? Das ist jetzt die grosse Frage. Aus meiner Sicht wäre das genau der richtige Ansatz, für einen James-Bond auch im Kino neu aufzulegen. Jetzt so nach all dem Ganzen, also ich meine, ich habe es ja schön gefunden, Daniel Craig ist cool gewesen, vor Bekanntgabe bis zur Veröffentlichung vom letzten Film waren es 16 Jahre gewesen. Und muss man noch dazu sagen, dass eben die letzten beiden Filme mit ihm mich nicht wirklich überzeugt haben. Er als Bond habe ich immer super gefunden, aber ich bin jetzt gleich froh gewesen, ist jetzt mal Schluss und es gibt Platz für etwas Neues. Und der Trailer von diesem Game, der hat mich so erfrischend gedacht. Jetzt kommt ein junger, 25-jähriger Bond, so ein kleiner Draufgänger, der noch so ein bisschen sich empfinden ist, das, was Casino Royale eigentlich probieren wollte, aber eben irgendwie noch so halbherzlich irgendwie so ein bisschen angetönt hat. Ich fände es sehr geil, wenn es im nächsten James Bond wirklich die Geschichte würde erzählen. Man sieht so ein bisschen, wie er überhaupt in die Position beim MI6 ist gekommen, seine erste Mission und halt einfach auch so ein bisschen das ist ein bisschen Lockerflockige, was ja bei Casino Royale überhaupt nicht war. Der ist ja sehr ernst gewesen, der Film. Das hat aber auch in die Zeit gepasst. Jetzt mittlerweile, das ist das, was ich vorher schon angesprochen habe, bei Heads of State, dann bei Fantastic Four und beim Superman. Mittlerweile ist unsere Welt so am Arsch, dass man, glaube ich, so ein bisschen einen lockerflockigen, selbstironischen, augenzwinkernden James Bond gut möchte verleiden. Wieder. Das wäre so ein bisschen eher in die Roger Moore-Richtung, wo ich ja, ehrlich gesagt, ein bisschen weniger Fan bin. Aber vielleicht ist das genau jetzt der Zeitpunkt, wo wir das brauchen. Wir brauchen, glaube ich, jetzt keinen düsteren Bond mehr. Nach dem Daniel Craig. Das hat gut funktioniert bei Casino Royale und er so ist, hat sich so ein bisschen zerfedert, zerledert, Toast hat sich so ein verloren und darum fände ich es echt noch schön, wenn man das Konzept, das man jetzt für das Game umsetzt, vielleicht auch für den nächsten Film wird umsetzen. Ich würde mich irgendwie sehr freuen. Ja, und zieht mich der Trailer rein. Also, eben, ich habe mir einen Schwä schicken, ich habe diversen anderen Leuten schicken. Ich weiss, mir ist auch ein bisschen mehr oder ein bisschen zu fest eingefahren, aber halt einfach, weil ich bin halt ein riesen Bond-Fan und mich freut es immer, wenn etwas Geiles passiert. Und das, was jetzt passiert oder könnte passieren, das macht mich optimistisch. Und darum zieht euch mal den Trailer rein, es würde mich interessieren, ob ihr das Gleiche denkt davon. Ich tue euch natürlich in die Shownotes.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Was ich noch vergessen habe, der neue James-Bond-Film, der ist auch langsam so ein bisschen den Weg geleitet. Ich meine, es ist ein Regisseur bekannt geworden vor kurzem, der Denis Villeneuve. Jetzt habe ich es ziemlich hochdeutsch ausgesprochen. Der Denis Villeneuve, der hat zum Beispiel die letzten zwei Dune-Filme hat er inszeniert, plus Blade Runner 2049 und so. Wirkt auch schon wieder so ein bisschen nach einem Auftragsregisseur, wenn man so sieht, was der vorher gemacht hat. Aber ich bin sehr zuversichtlich, weil der Mann weiss, wie Scale muss aussehen. Das ist ähnlich wie beim Sam Mendes, der Skyfall gemacht hat. Der hat ja auch gewusst, wie es muss aussehen. Und ich denke, mit Danny Villeneuve wird es ähnlich rauskommen. Ich hoffe, sie geben ihm auch noch so ein bisschen kreativen Spielraum, dass er sich auch ein bisschen austoben kann. Darum mal schauen, wenn das der nächste James Bond bekannt geben wird. Ich bin auf jeden Fall parat, dass sobald das bekannt wird, gibt es hier wieder Erfolg. Abgesehen von dem könnte es ein bisschen länger dauern, bis dann wieder etwas kommt. Da werden wir jetzt bei den Ausblicken, weil ich habe mich dazu bereit erklärt, bei einem deutschen Podcast mitzumachen, wo ich mich sehr darauf freue. Es klingt jetzt so, als ob ich genötigt wäre, überhaupt nicht. Ich einfach denke, ich möchte gerne mal Teil werden von einer grösseren Redaktion, weil das hier, das mache ich ja eigentlich alles selber, plus eben noch die Gäste, die ich einlade, die ja meistens auch noch viel Vorbereitung haben, aber das Grosse und Ganze, das mache ja ich, und darum habe ich gefunden, ich möchte mich jetzt mal irgendwo so reinsneaken, wo ich einfach nur herhocken und mitreden, ohne dass ich irgendwie hinten dran einen Huren Film machen muss. Und darum bin ich jetzt dann, ab im August, glaube ich, das hört man wieder das erste Mal, beim Telestammtisch. Ha. Merci. Ja. Kleinbrock hat mir das natürlich das Du, was ihr ja schon gehört habt, der hat mich dort empfohlen. Und der Chef Andi, der Chefredakteur vom Telestammtisch, hat mich dann angefragt, ob ich dort mitmachen will. Wir haben uns dann auch noch in München getroffen, wo ich vor kurzem war. Und dort habe ich dann gefunden, ja, gern mache ich da mit. Und mit ihm darf ich dann auch die erste Folge machen. Das werde ich natürlich dann auch noch verlinken, sobald es dann so weit ist. Aber wo denn? Natürlich. Das wird mich natürlich ein bisschen beanspruchen, dass ich jetzt dort noch involviert bin. Das heisst aber nicht, ja, also beziehungsweise, ja, ich fast zuerst noch sagen, ja gut, das könnte vielleicht bedeuten, dass hier nicht mehr so viel passiert und wir nicht mehr so viel vornehmen. Das Problem ist, dass ich noch ganz viel auf der Liste habe, was noch passiert. Das nächste wäre der Lethal Weapon Podcast. Habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn ihr Tremors-Folge habt gehört, mit dem Stu, mit dem Kühnen. Dort haben wir das schon angekündigt. Und das passiert jetzt gleich. Im Herbst werden wir die Folge aufnehmen und auch rausgeben über die ganze Lethal Weapon-Reihe. Wo ich noch muss sagen, das ist schon ein Herzensprojekt von mir. Eine von meinen Lieblingsfilmreihen, wo ich jetzt endlich darüber kann reden oder das Gefühl, ich habe ja die richtigen Leute gefunden, um darüber zu reden. Näher, weiter angekündigt, ich habe es vorhin schon gesagt, Flocke. Der Dominik ist nicht so ein grosser Fan von 4DX, aber wir haben diesen Sommer haben wir zusammen abgemacht. Wir gehen Ende Jahr zusammen 4DX schauen und machen eine Podcast-Folge darüber. Das kann natürlich dann so rauskommen, dass ich extrem für 4DX werde reden und er völlig dagegen, was ja auch lustig ist, wenn wir das ja eigentlich umgekehrt erwarten. Der Alte, der findet alles scheiße und blablabla, der Junge, ja, nein, jetzt tu nicht so hure bitter und bäbäbä, jetzt neu und bäbäbä. Nein, das wird auch dann umgekehrt sein. Nein, habe ich noch Crocodile Dundee 1 und 2, vielleicht auch das 3, das schauen wir dann noch. Habe ich noch eine Pipeline mit jemandem, den ich gerne aufnehmen möchte. Pirates of the Caribbean. habe ich ja eigentlich letztes Jahr schon aufnehmen. Habe ich mich auch extrem darauf vorbereitet, auch so fest wie noch nie auf einer Podcast-Folge. Ist leider noch nicht zustande, aber die würde ich auch noch gerne umsetzen. Gell, Lo, machen wir da irgendwann. Dann bin ich auch schon seit Monaten am Vorbereiten für eine Folge über die erste Staffel True Detective mit dem Matthew McConaughey und dem Woody Harrelson. Da bin ich auch noch ein Buch am Lesen, das sich so ein bisschen mit der Philosophie auseinandersetzt von True Detective, von der ersten Staffel. Das habe ich im Frühling recht intensiv verfolgt, habe dann irgendwann Pause gemacht und dachte, ja, ich mache dann weiter in der Woche und jetzt ist das so ein bisschen on hold, aber das wird sicher dann auch irgendwann noch umgesetzt. Dann habe ich mit dem Ivo, mit meinem lieben Cousin, auch noch wieder eine Folge geplant, wo wir noch schauen, was da genau wird. Und mit dem lieben Marc Bachmann, habt ihr ja schon gehört, in der letzten Folge, die nackte Kanone, haben wir noch das Coen Brothers Special geplant. Also, die gehört wieder viel zu viel Zeug auf der Pfanne. Mal schauen, was alles klappt. Und wenn nicht, dann tue ich es als Lehrplätze abstempeln, dass man sich nicht gäng so viel vornehmen sollte.
I suppose this is another teachable moment.
Okay, that's a wrap.